Liebe Gemeinde, unser Predigttext, den wir gerade gehört haben, erzählt uns von drei Dingen. Zum ersten von der Untreue der Gemeinde Gottes, nämlich von seinem Volk Israel während der Wüstenwanderung. Dann vom göttlichen Zorn, der darüber entbrennt. Der Text redet vom Zorn Gottes, also werden wir es auch tun. Und drittens von der vermittelten Fürsprache Moses, die diesen Zorn abwendet. Vielmehr vorübergehend abwendet, muss man eigentlich sagen. Wir wollen uns die drei Punkte näher ansehen und im Anschluss daran fragen, was wir aus dieser Geschichte für uns mitnehmen können. Zunächst zur Untreue der Gemeinde Gottes.
Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat.
Die Geschichte vom goldenen Kalb, die kennen sicherlich die meisten von Ihnen. Das Volk Israel ist seit längerem in der Wüste unterwegs. Gott hat es mit großen Wundertaten aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Zu seinem Anführer hat er Mose berufen. Gott hat sich Israel zu seinem besonderen Eigentumsvolk auserwählt. An ihm will er seine Macht und seine Güte vor der Welt offenbar machen und es in einer großen Rettungsaktion in das gelobte Land führen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und so schließt Gott einen Bund mit Israel, indem er ihm diese wundervolle, verheißungsvolle Zukunft fest zusichert. Dafür aber will er allein ihr Gott sein. Ausdrücklich ergeht seine Weisung.
Darum sollt ihr nichts neben mir machen. Silberne und goldene Götter sollt ihr nicht machen. Denn wo du fremden Göttern dienst, wird dir es zum Fall geraten.
Der Auftrag also war klar. Der Bund ist ein Geschenk, er bringt aber auch einen Anspruch, er bringt Gebote mit sich, die die Israeliten einhalten sollen. Und die Israeliten geloben, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Doch jetzt ist Mose weg. Mal wieder auf dem Berg Sinai, um dort mit Gott zu reden, um dort die beiden Tafeln mit den 10 Geboten entgegenzunehmen. Aber seine Rückkehr verzögert sich. Seine Abwesenheit zieht sich 40 Tage und 40 Nächte hin. 40 Tage und 40 Nächte Funkstille mit Gott und mit seinem Stellvertreter Mose, mit dem, der immer weiß, wo es lang geht. Unruhe, Zweifel und Misstrauen setzen ein und machen sich breit. Warum dauert das so lange? Ist irgendetwas schiefgelaufen? Kommt Mose überhaupt wieder? Hat uns vielleicht unser Gott im Stich gelassen? Hat er sich abgewandt von uns? All das Gute, was Israel bereits von Gott erfahren hatte, seine bewahrende Führung, seine Liebesbezeugung und sein großes Versprechen, all das verblasst plötzlich und rückt in trübe Ferne, wird vielleicht sogar so unwirklich, dass man sich fragt, sollte Gott all das wirklich gesagt und getan haben? Die führungslosen Israeliten, die kommen nicht klar mit diesem Gott, von dem sie so lange nichts hören und nichts erfahren, der schweigt und der ihnen verborgen ist. Sie können diesen Schwebezustand seiner Abwesenheit nicht ertragen. Und da setzt Chaos ein und da nimmt das Unheil seinen Lauf. Die Angst ist natürlich verständlich, aber die Verzweiflungstat, die aus ihr entspringt, ist es nicht mehr. Sie ist ganz klar Abfall. Abkehr von Gott. Stille halten und ausharren waren keine Optionen. Die Menschen brauchen etwas Handfestes, auf das sie ihre Hoffnung richten können, etwas Greifbares, und sie können nicht tatenlos abwarten. Sie müssen irgendetwas tun, um ihrem Ziel näher zu kommen und nicht in der Wüste zu vergehen. Beruhigung muss her, die Unruhe übertönt werden, die Panik besänftigt, die Leere gefüllt. Und da machen sie sich mit diesem goldenen Kalb ein Ersatzgott und berauschen sich an dem Glauben, etwas für ihre Rettung, etwas für ihre Erlösung getan zu haben. Von einem Stück Welt vor Augen, von dem sie eigentlich wissen, dass es nur ein Produkt ihrer eigenen Träume und Sehnsüchte ist, versprechen sie sich mehr als von dem allmächtigen Gott, der die Welt erschaffen hat und sie regiert. Dieses Stück Welt ist sichtbar. Jener Gott im Himmel ist unsichtbar. Wer weiß, ob es ihn überhaupt gibt und ob wir nicht einem Trug aufgesessen sind. So verleugnet das Volk Gottes seinen Retter und setzt an seine Stelle einen Gott und einen Gottesdienst nach seinem eigenen Gutdünken. Sie behandeln, wie Martin Luther diesen Text erklärt, Gottes Anordnung so wie die Allergeringsten, so als ob alles ein Scherz wäre. Und der Gipfel, diesem Abgott, den sie sich zurechtgemacht haben, schreiben sie nun völlig unverdient zu, was sie dem anderen, dem wahren Gott, eigentlich verdanken. Dieses goldene Kalb, sagen sie zu sich selbst, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. In seiner Verblendung nimmt das Gottesvolk dem wahren Gott die Ehre und erhebt stattdessen ein blendend hübsch anzusehendes, aber doch primitives, menschlich allzu menschliches Stück Welt zum Gott. Da setzt der göttliche Zorn ein.
Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen.
Zorn, das ist ja nichts anderes als die natürliche Reaktion auf eine Verletzung. Ein Mechanismus der Schmerzlinderung gewissermaßen. Zorn, das ist auch die Kehrseite von Liebe. Durch Undank, Verachtung, durch Boshaftigkeit enttäuschte Liebe. In unserem Falle nicht irgendeine, sondern die Liebe Gottes zu seinem Bundesvolk. Gott selbst hat diesen Bund in den Sprüchen seiner Propheten immer wieder mit einer Ehe gleichgesetzt. Was Gottes Volk tut, ist hier nichts anderes als Ehebruch. Es lässt seinen Bräutigam sitzen, er und seine zahlreichen Liebesbeweise und Zuwendungen und all das gemeinsam Durchgestandene, all die Intimität zählen nicht mehr, sie sind plötzlich vergessen, sie sind gleichgültig. Das Volk vergnügt sich stattdessen mit einem anderen Partner. Deshalb ergibt sich ganz folgerichtig, wie diese Menschen Gott vergessen haben, seine Gebote verlassen, sich losgesagt haben von ihm, so will auch Gott sich von ihnen lossagen und seine Versprechen vergessen, sein Volk verstoßen. Nicht mehr mein Volk, das ich aus Ägyptenland geführt habe, wie sonst, sagt er, sondern dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat das getan, hält der Mose vor. Gottes Zorn aber ist mehr als ein Drang nach Vergeltung. Seine Liebe ist ja nicht irgendeine, sondern sie ist schlechthin lebensnotwendig. Deswegen ist die Abweisung seiner Liebe der sichere Untergang. Und seine Gebote sind nicht irgendwelche, sondern sie sind Richtungsweiser für ein gelingendes Leben, das bewahrt werden soll vor der Verstrickung in ungesunde Abhängigkeit. Deshalb bringt es Verderben, sie zu missachten. Gottes Zorn richtet sich also dagegen, dass der Mensch sich zu seinem eigenen Unglück die Ohren vor seinem Wort verstopft und seinem Selbstzerstörungstrang freien Lauf lässt. Die Gesellschaft, die Gemeinde, die Gott vergisst, bleibt ja nicht kopflos. Sie setzt ganz automatisch irgendjemand oder irgendetwas anderes an Gottes Stelle. Sie vergötzt Irdisches und verkehrt so zu ihrem Verderben Ordnung in Chaos. Doch jetzt kommt das Überraschende. Seinem berechtigten Zorn lässt Gott nicht einfach freien Lauf. Nicht weniger anstößig für unsere Vernunft als die Botschaft, dass er verletzlich ist, dieser Schöpfer, der über der Welt steht, und dass er Gefühle wie Zorn haben soll, dürfte wohl die sein, dass er seinem Zorn nicht einfach Raum gibt, sondern sich über ihn jemandem mitteilen will. Lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge, ruft der Mose zu. Gott will für seinen Zorn offenbar das Gehör und die Zustimmung eines Menschen. Will er vielleicht doch noch umgestimmt werden? Viele Jahrhunderte später, viele Jahrhunderte nach Mose, als er noch immer mit seinem Bundesvolk haderte, ließ er durch seinen Propheten Ezechiel verlauten:
Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe.
Und
ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste.
In diese Bresche sprang damals Mose und ergriff die, wenn auch noch so kleine, noch so anmaßende Möglichkeit, die Gott ihm gab, das Unheil doch noch abzuwenden. Er widersprach Gott und verweigerte seine Zustimmung. In einer Situation, wo das Volk Gott längst aufgegeben hat und sich seine eigenen Götter gemacht hat, wo es ihn vergessen hat und schon gar nicht mehr mit ihm rechnet. Und wo umgekehrt auch Gott sein Volk aufgegeben hat und seinen Zorn an ihm vollstrecken will, wo beide nichts mehr voneinander wissen wollen. Also in so einer Situation stellt Mose sich gegen beide als ein Mittler in den Kugelhagel zwischen die Fronten und entgegnet dem hochheiligen, allmächtigen Gott in unglaublicher Kühnheit und Unverschämtheit.
Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst.
Kehr um, lass dich gereuen, gedenk an deine Verheißung. Mose hätte mit demselben Recht zornig sein können über sein Volk wie Gott. Er hätte es zu Recht fallen lassen können, die Verantwortung abschütteln, es zusammen mit Gott verklagen. Gott bittet ihn ja sogar darum und verspricht ihm dafür, ihn selbst zu einem großen Volk zu machen. Das heißt, Israel zu vernichten und nur Mose selbst eine große Nachkommenschaft zu schenken. Doch Mose tut all das nicht. Er geht den harten Weg. Er gibt sein Volk nicht preis. Er stellt sich gewissermaßen gegen Gott und den Rest der Welt, sucht nicht irgendjemandes Anerkennung. Mose ist kein Herdentier. Er ist ein echter Hirte, der in Gefahr die verirrten Schafe nicht verlässt und der nicht einfach selber flieht. Stattdessen selbstloser Einsatz für seine Herde. Mose liegt Gott in den Ohren, behaftet ihn bei seinem einmal geleisteten Versprechen an sein Volk und bei seiner Ehre. Halte fest an deinem Volk, wenn nicht um unseretwillen, so um deines Namens willen, dass die Ägypter nicht deinen Namen lästern und dich einen impotenten Gott nennen, der sein Volk nicht ins gelobte Land führen könnte. So hat Martin Luther die Stelle wiedergegeben. Worin liegt aber Moses Vollmacht für solches Handeln? Und woher nimmt er die Kraft dazu? Ich denke an zweierlei. Zum einen hatte Mose eine Berufung von Gott selbst: Israel aus der Sklaverei führen. Der bleibt er treu, selbst gegen den Zorn Gottes und selbst gegen Israels Versagen. Weil Gott selbst ihn dazu ermächtigt hat, mit ihm zu reden und zu verhandeln und dieses Volk ins gelobte Land zu führen, darum muss Gott ihn auch hören, Kraft seines ihm einmal übertragenen Amtes und seiner ihm anvertrauten Aufgabe. Und zum anderen, Mose gehört eben nicht zu den Hirten, denen es genug ist, wenn sie sich selbst weiden. Ihm geht es nicht um sich selbst, sondern er handelt aus Liebe für sein Volk. Er lässt lieber alle persönlichen Erfolgsaussichten fahren, wenn er dafür Menschenleben retten kann. Er entsagt einem einfachen, bequemen Leben. Er riskiert sogar die Gefahr, dass Gott ihm seinen Widerspruch als ungehorsam auslegt und Gottes Zorn sich nun auch gegen ihn selbst richtet. Lass mich, sagt Gott, der große Gott des Himmels und der Erden, und Mose lässt ihn nicht. Er gibt ihn nicht frei. Und da geschieht das Wunder. Gott vernichtet Mose nicht. Er akzeptiert seinen Widerspruch. Moses ringendes Gebet überwältigt ihn. Seine echte, ungetrübte Liebe, sein selbstloser Einsatz lässt ihn nicht kalt.
Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte.
Ein einziger Mensch und sein Festhalten an Gott wird so zum Grund, dass die Geschichte weitergeht und, wie wiederum Luther sagt, zwölfmal 100.000 Menschen durch ihn bewahrt werden. Weil Mose sein Volk nicht aufgibt und sich sein Glaube und seine Fürbitte der Vernichtung Israels entgegenstellen, darum kann Gott Israel auch nicht aufgeben. So gibt er den Israeliten die Chance zur Umkehr von ihrer Schuld und zur Rückkehr in die Gemeinschaft mit ihm. Und tatsächlich finden einige nach Moses Rückkehr vom Berg den Weg zurück zu ihrem Gott und entgehen dem Zorn. Was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Was nehmen wir aus dieser Geschichte mit? Vielleicht haben wir uns und unsere Zeit schon in dem einen oder anderen Gedanken wiedergefunden, in der Angst Israels angesichts des abwesenden Gottes, in seiner Suche nach einem anderen Trost, nach einem Ersatzgott, in seiner Verirrung, in seiner Rückkehr. Für mich ist die Erzählung aber vor allem eines, eine Erzählung über die ganz unglaubliche Macht des Gebetes. Sie führt uns zunächst vor Augen, was für einen unglaublichen Gott wir haben. Nicht einen unnahbaren, philosophischen Gott, der hoch oben im Himmel sitzt und der über die Köpfe aller Menschen hinweg entscheidet und denen gegenüber die Losung dann eigentlich nur sein könnte, stille Unterwerfung, sich ergeben in ein unabwendbares Schicksal. Nein, sondern einen lebendigen Gott, einen, der Pläne auch ändern kann, der sogar Reue empfinden kann und der menschlichen Bitten und Klagen, Hadern und Hoffen und Wünschen, wenn es aus ehrlichem Herzen kommt und aus liebendem Herzen kommt, nicht unbeteiligt gegenübersteht, sondern der das alles mit einbezieht in seine weise Weltenführung. Wir haben nicht einen Gott, der nicht mit sich reden ließe, sondern einen, der erlaubt oder ja geradezu gebietet, dass man mit ihm ringt, der will, dass man ihm vorhält und ihn daran erinnert, was er uns versprochen hat. Denn wo Menschen sich nicht mehr für seine Versprechen interessieren, da interessiert er sich offenbar auch nicht mehr dafür. Wo sie ihn aber bei seinem Namen und bei seiner Ehre packen, da erweist er sich als gnädig und da begibt er sich in die Abhängigkeit vom Glauben und vom Gebet kleiner Menschen. Was für Mose gilt, das gilt auch für uns. Das gilt im Neuen Testament, im neuen Bund Gottes mit den Menschen für alle Gläubigen. So nennt uns Christen der erste Petrusbrief Gottes Eigentumsvolk und ein königliches Priestertum, dass wir verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Als Christen sind wir Priester, sagt dieser Brief. Das heißt Mittler, Menschen, die vor den Menschen einstehen für Gott und die vor Gott einstehen für die Menschen. Wir sollen in die Rolle Moses schlüpfen. Das ist eine großartige Würde, die uns zuteil wird, denn das heißt, wie Moses Wort, so hat auch unser Wort vor Gott Gewicht. Es ist aber natürlich auch eine große Aufgabe und oft auch eine Last. So wie Mose sollen auch wir uns für andere verwenden. Vor Gott im Gebet liegen für andere einerseits und seine Wohltaten verkündigen andererseits, das ist unsere Berufung als Christen. Aller Christen, nicht nur der Geistlichen und der Pfarrer. Beten, das ist unser Amt. Solche priesterliche Fürbitte ist der Weg, auf den Gott uns in seinem Heilsplan in Anspruch nehmen will. In einer Gesellschaft, die zunehmend säkularer wird, in der sogar ja ein Großteil der Christen gewissermaßen säkular ist, braucht es mehr als je zuvor solche Priester. Jetzt habe ich das Wichtigste bis zum Schluss ausgelassen. Oder vielmehr den Wichtigsten. Denn wir sind ja nun mal nicht Mose. Und die Frage ist, woher sollen wir eigentlich die Kraft nehmen für diesen Einsatz und woher die Zuversicht, überhaupt von Gott gehört zu werden? Darauf kann es nur eine Antwort geben. Aus dem Wissen, dass wir ja nicht alleine sind in unserem Ringen mit Gott. Dass es ja noch einen gibt, der unvergleichlich mehr ringt. Und dass wir gar nicht mit Gott im Gebet ringen könnten, wenn dieser eine nicht zuvor mit ihm um uns gerungen hätte. Der hat über 1000 Jahre nach Mose nicht nur für Israel eingestanden, sondern für alle Menschen aller Zeiten. Und er hat nicht nur Gottes Zorn gesehen und weggebetet. Die Schuld der Menschheit, um die es ging, war viel zu groß, als dass sie einfach hätte weggebetet werden können. Gottes Zorn über das Unheil der ganzen Welt musste sich ausdrücken, musste offenbar werden, wenn sich die Welt und die Menschen irgendwie irgendwann zum Guten ändern sollten. Und so hat er nicht nur Gottes Zorn gesehen, sondern sich selbst angeboten, diesen Zorn anstelle der verlorenen Menschheit auf sich zu nehmen. Schützend hat er sich vor uns gestellt und wollte lieber die ganze Schwere dessen, was unsere Sünden verdient haben, an sich selbst fühlen, als einen einzigen verloren zu geben. Am Kreuz hat er diesen Zorn getragen, nicht mehr nur für Israel, sondern für die Sünden der Welt. Für meine Sünden und für deine Sünden. Er stirbt, damit wir leben. Er stellt sich vor uns. Er steht auch jetzt für uns ein und trägt unsere Last. Er will uns stärken, wo unsere Kräfte versagen. Zu ihm, zu dir, Jesus, nehmen wir unsere Zuflucht. Und du bist unsere Hoffnung, dass unsere Gebete erhört werden. Amen.